ARD.
2024, da war echt viel los und deswegen widmen wir jetzt nur den Briten einen Jahresrückblick. Ein weiterer Erfolg mit den anderen Royals, aber heute geht's nur um Großbritannien.
Annelies royale Welt. Der royale Jahresrückblick.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Ja, ein besonderes Vergnügen war es für König Charles nicht, 2024. Der Start war ja mit einer dramatischen Nachricht. Wir hören gerade mal rein.
We've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the King has been diagnosed with cancer.
Also die Krebsdiagnose wurde bekannt gegeben. Ja, hallo liebe Podcast-Fans, hallo lieber Chrissy Kahn, du bist dabei. Hello. Du warst wahrscheinlich genauso geschockt wie ich, als ja diese Nachricht rauskam, oder?
Ja, absolut. Also man könnte irgendwie sagen, ja, warst ja gar nicht gewöhnt von den Royals, ne? Dass die so krank sein können. Also klingt vielleicht auch wieder blöd, ne? Weil es sind ja auch nur
unanschaffbar.
Ja, so? Genau. Das hat man immer so im Kopf. Und die Queen so alt geworden gerade, denkst du, ja, der Charles, der macht auch seine 90 oder was weiß ich, ja? Mhm. Nee, ist dann halt dann so, dass es dann vielleicht da doch Probleme geben kann.
Ja, lieber Chrissy Kahn, schön, dass du dabei bist. Und für den Jahresrückblick habe ich mir natürlich Julia Melchior zu uns geholt. Leider nicht direkt ins Studio, sondern zugeschaltet aus Köln. Liebe Julia, schön, dass du wieder bei uns bist und mit uns das Jahr ausklingen lässt. Das finde ich toll.
Immer eine Freude mit euch.
Julia, warst du auch genauso geschockt, als diese Diagnose rauskam? Gut, er war ja im Krankenhaus, er wurde operiert, das wussten wir auch alles. Aber mit dieser Diagnose, als du das gehört hast, wie war das für dich?
Klar, natürlich war das auch erstmal ein Schock. Aber auf der anderen Seite denkst du, na ja gut, ein älterer Herr, das kommt ja schon mal häufiger vor. Und ein Krebs muss ja in dem Alter nicht mehr so aggressiv sein. Und eigentlich sind die ganzen Lebensumstände ja sehr positiv für ihn. Also das sollte ja also auch irgendwie eigentlich irgendwie für ihn sehr positiv sein, dass er natürlich ja sich gesund ernährt und sehr gut bewegt und so. Also dachte ich, na, also schlimm, aber jetzt der richtige Schock kam halt dann kurz drauf mit der Nachricht von Kate. Mhm. Da muss ich sagen, ach, so eine junge Mutter und so, das hat mich dann halt wirklich schockiert und auch sehr berührt.
Ja, absolut. Also die beiden, um es zu sagen, waren ja zeitgleich im Krankenhaus, auch im selben Krankenhaus und wurden behandelt und irgendwie war das dann gut, die sind halt im Krankenhaus und das auch, wir haben ja auch einen Podcast gemacht, Julia, darüber, wie auch die Royals jetzt mit Krankheiten umgehen, beziehungsweise wie viel lassen wir raus und wie viel behalten wir für uns. Und das war auch schon sehr, sagen wir mal, offensiv zu sagen, ja, jetzt sind beide im Krankenhaus, werden operiert. Bei Kate war das so, ja, nebulös, sage ich jetzt mal, weil es hieß irgendwie eine OP im Bauchbereich, das kann ja alles sein. Und bei König Charles wurde es dann schon direkt gesagt, also er hat Probleme mit der Prostata. Was aber nicht heißt, dass er auch an Prostatakrebs erkrankt ist, weil wir wissen nicht, welche Krebserkrankung er denn nun hat, nur dass er sie hat.
Das finde ich ja eigentlich auch ganz gut und richtig, denn sobald du ja die genaue Diagnose hast, wird ja dann auch gleich gemutmaßt, da gibt es ja dann auch so Prognosen mit Lebenswahrscheinlichkeit und welche Behandlungen und dann fängt jeder an mitzureden und Ferntherapien zu empfehlen. Also das, sie tun gut daran, es nicht preiszugeben.
Obwohl ich finde, ich kann es ja gar nicht haben, ne? Weil ich immer denke, weil sich jeder dann die Gedanken macht ständig, ja, was ist denn, was hat er denn, dann wird spekuliert. Und wir haben auch mal gesagt, wir müssen uns immer mit Spekulieren zurückhalten und so, aber das öffnet so die Tore.
Tor
dafür,
und Tür, ne?
Ja, ich glaube, wir sind alle so, wir wollen dann, weil wir haben ja auch sonst Teil an deren Leben und wollen dann irgendwie auch trotzdem das
und
so
das,
wissen.
Diesen
ne?
letzten Teil auch noch
wissen. Ja, ja, genau.
Ne?
Irgendwie ist das so drin vielleicht, ne? Aber,
aber jetzt komme ich wieder, ich sage, da haben wir kein Anrecht.
So ist das.
Oh, siehst du, jetzt betteln wir uns hier.
Meine Worte, da bin ich ganz auf Judas Seite.
Ja, so, was machen wir jetzt, liebe Podcast-Fans? Essen wir gleich, oder?
Nein. Nein, tun wir nicht. Aber es ist so, weil es ist ja, wie du sagst, ne? Also ich meine, wir haben kein Anrecht da drauf, Julia. Und erst recht nicht ein Anrecht auf die Information, was hat denn eigentlich jetzt Prinzessin Kate, ne? Also das kann ja und sollte eigentlich ja auch ganz privat bleiben. Aber in den heutigen Zeiten ist es leider, da passieren dann andere Dinge. Das ist eine Dynamik, die man nicht mehr in den Griff bekommt. Ich sage nur, where's Kate, ne?
Ja, ich verstehe das ja auch. Und Chrissy hat es ja auch gerade gesagt. Wir wollen das ja irgendwie auch wissen. Wir leben ja mit denen und kriegen halt so viel von denen auch mit, eben halt auch aus deren Privatleben. Wir sind dabei, als sich Prinz William verliebt hat quasi und als die sich verlobt haben und verheiratet haben und die Kinder geboren wurden. Also insofern ist das natürlich auch eine große emotionale Bindung, die man zu Menschen hat, obwohl wir die ja eigentlich gar nicht wirklich kennen. Insofern leidet man ja da auch ein Stück weit mit und ich fand das auch also sehr eindrucksvoll auch zu beobachten, so im Umfeld, wie die Leute auch auf Kates Videobotschaften reagiert haben. Also erstmal, als sie halt mit der Krebsdiagnose dann an die Öffentlichkeit getreten ist, in einem sehr ehrlichen Auftritt, als sie da auf der Bank saß und über ihre Situation gesprochen hat. Und dann aber auch Monate später dann die Erleichterung mit diesem wirklich zauberhaften Familien-Image-Film fast.
Ja, genau.
Als sie dann also auch quasi über den Berg war und gemerkt hat, was wichtig ist im Leben. Und sie kann natürlich damit in Zukunft Großes in Bewegung setzen, auch weil wenn sie selber Erfahrungen gemacht hat, was es bedeutet, Krebs zu haben, was es bedeutet für eine Familie damit umzugehen oder durch so eine Chemotherapie zu gehen. Ich glaube, dass Kate in dieser Hinsicht, wenn sie dann auch bald vollständig genesen ist, sie macht ja einen guten Eindruck gerade, dass sie einfach eine ganz große Akteurin sein kann, eben auf dem Gebiet, um die Wissenschaft zu promoten, um Menschen Mut zu machen im Bereich der Psychologie und der Angehörigenunterstützung. Also es wird sicherlich ein Meilenstein natürlich auch gewesen sein.
Ja, dieses Video, dieses Statement von Kate habe ich auch nochmal.
In January, I underwent major abdominal surgery in London. And at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family.
Also dieses Statement war sehr eindrücklich. Da hat man auch gesehen, wie verletzlich sie auch ist, weil du es ja auch schon angesprochen hattest, gerade eben Julia. Und es war auch zu dem Zeitpunkt auch wichtig, weil, wie ich ja gesagt habe, das Netz hat sich ja überschlagen mit irgendwelchen Mutmaßungen. Da kamen ja Leute plötzlich irgendwie mit Videos an den Start, die spekuliert haben, was ist denn jetzt eigentlich mit Kate los? Und das war wirklich unschön. Also ich bin ja auch der Meinung, wenn man jetzt so in der Nachschau drauf guckt, es war auch ein bisschen zu spät vielleicht auch. Vielleicht hätte Prinzessin Kate oder das PR-Team früher mit dieser Nachricht rausgehen sollen, um das Ganze früher, sagen wir mal, zu stoppen, oder?
Ja gut, also ich finde jetzt nicht, dass man auf diese ganze Desinformation und das ist ja fast ein Sport gewesen.
Das schon, was war ja da aber abartig.
Also ich finde nicht, dass man da sofort drauf reagieren muss und auf dieser Welle quasi irgendwie der entgegnen muss. Wichtig war ja doch auch irgendwie das Stadium, in dem die sich befunden haben. Wir wissen nicht genau, wann sie das erfahren hat, dass es dann doch ein Krebs war und wie sie dann in welchen Schritten damit umgegangen ist, das der Familie beizubringen und so. Also ich glaube, das ist eine Familiendynamik, die sich zu Hause abspielt, die hat einfach dann auch Vorrang. Und da hat halt die Öffentlichkeit, muss das Nachsehen haben. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwie jetzt mehr hätte erwarten können oder nicht.
Und nochmal zurückzukommen, auch nochmal auf König Charles. Dadurch, dass er auch offen damit umgegangen ist, dass er Probleme mit der Prostata hat, plötzlich sind ja auch die Nachfrage nach diesen Vorsorgeuntersuchungen, ist angestiegen, weil er ja gesagt hat, er hat ja auch ein Statement abgegeben, es gibt dieses Problem, liebe Männer, geht zur Vorsorge und lasst es checken. Und das hat ja auch nochmal so einen positiven, sag mal, Hype ausgelöst. Das war ja auch nachweislich, dass sich viele Männer Gedanken gemacht haben oder vielleicht die Frauen gesagt haben, ja, du, jetzt geht's mal hin. König Charles macht auch die Vorsorge. Also da hat er auch was Gutes geleistet. Genauso wie du sagst, Julia, dass Prinzessin Kate auch nochmal im Nachgang ihre Krankheit auch positiv auch, nutzen kann Gutes damit machen kann, ne?
Absolut. Ich meine, das ist halt die erste Familie des Landes und wenn die etwas machen, dann können sie damit halt auch ein Vorbild sein. Und insofern, klar, ist das ja auch ein ganz wichtiger Schritt, sich so dahingehend zu öffnen, wenn der Charles eben mit seinem Problem an die Öffentlichkeit tritt. Zu viel hat er ja auch nicht preisgegeben, nur die Notwendigkeit, eben eine Vorsorge zu machen. Und das dann halt so einen Effekt hat, ist ja schon mal was Positives.
Ja, absolut. Klar. Und als nämlich dann auch Prinzessin Kate rausgegangen ist mit dem Video, da hat ja auch gleich der Schwiegervater, also sprich König Charles, eine Erklärung rausgegeben. Da sagte er ja, er sei so stolz auf sie und auch für ihren Mut, so zu sprechen. Und beschrieb sie dann auch irgendwie als geliebte Schwiegertochter. Also Da hat man auch schon gemerkt, wie das Verhältnis ist und auch, dass er das kommentiert, was sie getan hat nochmal, ne? Und das nochmal unterstreicht. Ja. Ne?
Also ich finde, über dieses Verhältnis von Charles und Kate kann man eh mal gerne reden. Mhm. Denn das ist ja eine ganz bezaubernde Beziehung eigentlich. Also in diesem doch sehr schwierigen Familiengefüge mit Camilla als Stiefmutter, mit der ja selbst auch der William lange Zeit seine Schwierigkeiten hatte, da hat die Kate halt eine sehr positive Wirkung gehabt auf die Familienharmonie. Ja? Und dieses Kleeblatt, nenne ich sie mal, also Charles und Camilla und dann das Thronfolgerpaar William und Kate, das funktioniert halt sehr, sehr gut und es ist sehr harmonisch, dieses Gefüge. Und als die beiden zeitgleich im Krankenhaus waren, im Januar, Februar, und es der Kate deutlich schlechter ging wohl als dem Charles, ist Charles dann also auch, das müssen wir uns halt auch so vorstellen, im Morgenmantel den Flur entlang gelaufen, um seine Schwiegertochter zu besuchen. Und als sie beide aus dem Krankenhaus waren, haben die beiden zusammen Mittag gegessen und so, weil sie halt ja irgendwie dann auch so Leidensgenossen auch waren.
Ja, klar.
Und natürlich macht sich der Charles ja auch große Gedanken darüber, was das für so ein junges Leben bedeutet. Das ist ja nochmal was ganz anderes als für sein gelebtes Leben. Natürlich will er jetzt loslegen. Er war ja auch enorm frustriert, das wissen wir auch, dass es für ihn ein absoluter Dämpfer war, denn er hat so lange darauf gewartet, König zu werden. Und dann nach diesen ganzen Feierlichkeiten, jetzt wollte er zur Tagesordnung schreiten und er musste dringend auch irgendwie Besuche machen, auch in Übersee, wo es halt auch schwierig ist und Spannungen gibt mit der Krone, ob jetzt in Australien oder in der Südsee und so. Und dann konnte er halt nicht. Ihm waren halt die Hände gebunden, weil er in London bleiben musste. Er durfte zuerst auch gar nicht unter Menschen gehen und so. Und das muss sehr frustrierend gewesen sein. Und ich glaube, dass sich da eben halt auch Kate und Charles sehr viel austauschen konnten und sich sehr wichtige Stützen waren.
Und man hat gesehen, dass Camilla in die Bresche gesprungen ist für ihren Mann. Sie hat ja unheimlich viel übernommen, so auch die Schwester, Prinzessin Anne. Aber die haben dann einfach für ihn offizielle Termine gemacht und waren so, die am meisten gearbeitet haben. Ne? Also Camilla und Anne, muss man schon sagen, ne? Für den König.
Ja, pass auf. Also ich finde ja, bei Anne ist ja klar, ne? Die ist ja dazu erzogen worden, die ist dazu geboren worden.
Ja.
Aber ich finde ja Camilla, ich habe jetzt nun auch gerade den Film über sie gemacht, sodass ich also auch besonders irgendwie mich mit der Camilla auseinandergesetzt habe. Und sie ist eben nicht dazu geboren und erzogen worden, sondern sie war auch nie besonders fleißig, muss man sagen. Ja, also sie ist halt eigentlich aufgewachsen als höhere Tochter und wurde dazu erzogen, gut zu heiraten und dann halt ein standesgemäßes Leben auf dem Land zu führen und Gesellschaften zu geben und eine gute Mutter und eine gute Ehefrau und Gesellschafterin zu sein. Klar, natürlich noch ein bisschen im Pferdesport und so. Aber die hat natürlich noch nie in ihrem Leben gearbeitet. Und auch als sie dann 2005 geheiratet haben, ging das ja sehr langsam los. Ne? Also die war Mitte 50.
Ja, das ist doch mal nicht vergessen. Ne?
Und hat dann so langsam angefangen, sich erstmal so Themen zu suchen, die so in ihr Profil passen, die ihr Spaß machen. Und das hat so seine Zeit gedauert. Und die hat ja, also ich sag mal, die ist auf ihrem Karrierehoch, ist die in ihren 70ern jetzt. Es kamen ja jetzt immer mehr Themen dazu, also das Thema häusliche Gewalt oder ihr Online-Buchclub und so. Das sind Sachen, die sind erst in den letzten Jahren entstanden.
Aber ich finde, sie hat eine gute Grundlage dann ja gehabt, ne? Also so wie sie eigentlich aufgewachsen ist, ne? Also sie wusste, wie präsentiert oder wie repräsentiert man eigentlich, ne? Also das ist ja schon mal gut. Dann hat sie quasi, ich sag mal, mit der Grundausbildung noch die königliche Ausbildung oben drauf gesetzt. Wie?
Ja, sie hat alles mitgebracht. Ja, ne? Aber jetzt auf Annelies Frage hin, wie Anne und Camilla, die beiden den Charles dazu vertreten haben, ich finde, das war eigentlich sehr bemerkenswert. Wie gesagt, von Anne kann man das erwarten, aber Camilla, die das nie gewollt hat, die hat nie danach getrachtet, Königin zu werden.
Ja.
Und die hatte halt eine enorme Belastung. Sie musste nach außen hin repräsentieren. Sie hatte ihre eigenen Themen. Sie hat repräsentative Verpflichtungen für den König wahrgenommen. Und sie ist ja auch noch nebenbei die Frau eines kranken Mannes gewesen. Also ich meine, sie hat tagsüber ihr Programm abgezogen, dann ist sie nachmittags ins Krankenhaus gefahren oder nach Hause. Charles, der hier halt auch irgendwie sehr ungemütlich gewesen sein muss zu der Zeit, abends dann Abendtermine wahrgenommen, dann ist sie noch Mutter und Großmutter. Also die hat schon ein sehr intensives Jahr gehabt, in der sie aber wirklich Großes geleistet hat und auch unheimlich viel Respekt sich geerntet hat, auch von den ganzen Briten, wo man halt einfach auch gesehen hat, mit welcher Selbstverständlichkeit und Disziplin sie das alles so macht.
Ja, aber sie hat ihn auf jeden Fall dazu gebracht. König Charles frühstückt eigentlich nur, ein letztes Mittagessen hat er bisher ausfallen lassen. Und Camilla hat ihn dazu gebracht und gesagt, er muss jetzt mittags auch mal was essen.
Ah ja, so. Gut, weiß ich, wie ist das? Zehrt ja ein, wenn du so krank bist.
Natürlich.
Ja, logisch, ist ja wichtig. Aber ich habe mir gerade so gedacht, was hätte jetzt die Queen wohl gesagt? So, weil Du weißt.
Du meinst wegen Camilla?
Ja, wegen Camilla so, ne? Na, es gab ja Zeiten, da war das Verhältnis
mal
ein anderes.
Aber das hat sich ja am Ende, ja, hat sich das ja
aber trotzdem
normalisiert.
Und dann kommt sie und vertritt hier und macht es auch gut.
Die Queen wäre sehr stolz gewesen.
Ja, ich auch.
Also
ja,
die hat nämlich ja diesen Werdegang von Camilla ja sehr genau beobachtet. Die beiden Damen haben im Übrigen immer entgegen irgendwelcher Mutmaßungen ein sehr gutes Verhältnis gehabt, auch von Anfang an. Also es war nie so, dass die Queen die Camilla irgendwie als Hexe beschimpft hätte oder so, hieß es ja immer, ne? Ja. Sie hat die Probleme gesehen, die es gab, natürlich aufgrund dieses Ehebruchs, für den ja durchaus auch Camilla mit verantwortlich war, und was das alles für Konsequenzen hatte für das Ansehen des Königshauses. Und die Queen hat auch über Jahre dafür gesorgt, auch nachdem Diana gestorben war und die beiden dann auch offiziell zusammen waren, ein paar Jahre nach dem Tod von Diana, 2 Jahre später haben sie sich ja dann auch quasi geoutet, offiziell als Paar. Ja. Aber dass sie über Jahre sich trotzdem nicht weiter mit der königlichen Familie in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Also bei offiziellen Terminen hat Camilla nicht stattgefunden. Das lag nicht daran, dass die Queen sie nicht leiden konnte, sondern dass die Queen das sehr getrennt hat. Also sie quasi, solange die unverheiratet waren, durfte sie auch nicht mit denen offiziell auftreten. Aber das Verhältnis war sehr gut. Und ich meine, im letzten Endes war es ja auch der Segen der oder der Wunsch der Queen, 2022 im Jahr ihres, wie nennt man das, Platin-Jubiläums war das.
Genau,
ne? Ja, Platin im Jubiläum. Ja. Und das war ja auch das Jahr ihres Todes. Aber da hatte sie ja wirklich am Jahresanfang gesagt, 2022, sie wünschte, dass Camilla eben eines Tages zur Queen Consort, zur Königin Gemahlin werde und nicht Prinzessin Gemahlin.
Ja. Also von daher, Chrissy Khan, also wenn es Queen Elizabeth mitbekommen würde, würde sie es gutheißen. Ja. Und gerade das Verhältnis zwischen Camilla und Prinzessin Anne. Prinzessin Anne hat ihr ja die Ehrendoktorwürde überreicht von der Universität London, weil ja Prinzessin Anne ist da ja Kanzlerin. Und da musste Camilla vor ihr knien und sich umgekehrt. Das war ein ganz schönes Bild. Also im Sinne von, das mal zu sehen. Und die beiden haben sich da auch sehr amüsiert, dass das irgendwie zu dieser Situation gekommen ist.
Ja, die ist ein total integriertes Familienmitglied. Also ich liebe es, über die Camilla zu sprechen. Weil sie ist auch zum Teil noch so unbesprochen. Also alle wissen über sie, wenn ich mal sage, ich habe einen Film über Camilla gemacht jetzt dieses Jahr. Alle, der Rottweiler und die Böse, wie kannst du nur? Und das hängt halt bei vielen, vor allen Dingen bei den Diana-Fans, immer noch nach, dass sie halt die Dritte in der Ehe war, wie Diana es damals medienwirksam also preisgegeben hat. Aber so besonders viel weiß man halt dann eben doch nicht über sie. Ja? Also wie sie aufgewachsen ist, die Familienverhältnisse von den Shands. Also sie ist halt eine geborene Camilla Shand. Ja. Und das Verhältnis zu Andrew Parker Bowles, zu ihrem Ex-Mann. Und ich finde, ich habe so viel über die Camilla gelernt im Laufe dieses Jahres, was für eine tugendhafte Frau das ist. Ja? Also sie ist total charakterfest und unaufgeregt. Und ich glaube, dass das natürlich auch in so einem Jahr, in dem also man auch so viel Angst um ihren Mann und um die Kate haben musste und so viel leisten musste, dass eben das eigentlich ihre Sternstunde sozusagen war, weil ihre ganzen Tugenden so zur Geltung gekommen sind. Und aber ich glaube, dass sie jetzt auch am Ende dieses Jahres ganz schön erschöpft ist. Sie hat ja eine Lungenentzündung gekriegt.
Genau, ja.
Und
hat
ihr
ein bisschen
Sohn
zu früh gearbeitet.
Ja, ne? Vielleicht. Ja. Nein, und ich meine, glaube ich auch, dass die grundsätzlich ganz schön erschöpft ist nach 2 Jahren jetzt. Ja. Und ihr Sohn hat neulich auch gesagt, Tom Parker Bowles,
harte 2 Jahre.
Es waren harte 2 Jahre für sie. Und natürlich darf man immer nicht vergessen, sie ist halt auch 77.
Ja, das vergisst man immer so, ne? Man denkt immer noch irgendwie, die sind auch so jung, aber ich meine, Ende 70 kann man ja schon nicht sagen. Mitte, Ende 70, ne?
Ja, ich finde, das siehst du ja auch nicht in dem Sinne an. Natürlich, du denkst so, eine ältere Frau so, ne? Aber immer, die laufen ja auch immer so, immer dieses Lächeln auf den Sicht, immer mal so ein Witzle und so, ne? Charles und Camilla, dann immer dieses gut angezogene, dann ist sie relativ gut zu Fuß und so weiter, weißt, dann macht sie das jetzt, dass sie sich so eingebracht hat. Dann denkt man da gar nicht drüber nach.
Ja, ich meine,
es läuft einfach, ja.
Ja. Gut, ich meine, und auch gerade diese Australienreise, die du vorhin ja auch angesprochen hattest, die ja Charles dann jetzt doch dann auch gemacht hat im Oktober, die ist auch anstrengend, dahin zu fliegen und so ein Programm dann zu absolvieren, und es ist auch kein Spaziergang mehr. Es ist nicht mehr so, wie die Queen kommt irgendwo wie früher hin und alle jubeln, sondern ich meine, da gibt es ja auch politische Dinge zu besprechen, die jetzt nicht so angenehm auch sind, gerade auch für König Charles. Also gerade in Australien, da war es ja nicht gerade so ein Spaziergang. Ja, nee, für
kein
ihn,
Spaziergang,
ne?
Nicht so gemütlich. Aber nur ganz kurz, also zu dem Programm auch von Camilla und Charles. Die Agenda ist schon auch ein bisschen abgespeckt gegenüber dem, was so junge Königspaare sonst machen. Also wenn ich denke daran an Mary und Frederick oder an Philippe und Letizia, wenn die auf Staatsbesuch unterwegs sind, die kommen an und dann geht das Programm direkt los. Zack, 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 zack. Mhm. Und zwischendurch nochmal schnell das Outfit geändert und so. Und das ist, wird natürlich jetzt in dem Alter schon ganz viel Rücksicht darauf genommen. Bei dem Staatsbesuch in Deutschland, da gab es dann mal einen Nachmittag auch, wo 3 oder 4 Stunden Pause waren für die, dass sie sich mal hinlegen können und so ein bisschen mal zur Ruhe kommen können. Und eben halt jetzt in Australien, die sind eingetroffen, da gab es einen ganzen Tag lang gar nichts. Klar, da liegt natürlich auch noch so der Jetlag dazwischen. Ja. Also es wird schon sehr viel Rücksicht auch auf die genommen. Und man sieht ja auch, dass dieses junge Paar, Kate und William, eigentlich umso wichtiger ist auch, gerade also auch diese Belastung von Auslandsreisen, zumal wir wissen, dass Camilla Flugangst hat. Also ich meine, die muss sie auch überwinden, ständig reisen. Und so viel reisen sie ja dann doch eigentlich nicht, weil eben eigentlich William und Kate viel machen. Und dieses Jahr, es gab ja auch so ein paar, ich sag mal, Royal Gatherings, also so Zusammenkünfte, wo die Royals aus aller Welt eingeflogen sind, ob jetzt bei den Olympischen Spielen oder bei den Gedenkfeiern zum D-Day in der Normandie.
Oder jetzt Notre Dame. Ja, genau.
Das macht ja alles der William.
Ja, genau. Ist eingesprungen für König Charles.
Ja, und das ist der Unterschied eben zu, ich sag mal, zum Beispiel auch Philipp und Mathilde oder so. Mhm. Die sind ja auch bei diesen ganzen Veranstaltungen dabei gewesen. Die machen das alles selber und machen zusätzlich ihre Staatsbesuche und so weiter. Also ein Königspaar in den 50ern
ist anders,
ist ganz anders als eben das Königspaar in den 70ern.
Und die haben ja nach der Australienreise haben sich erstmal noch mal ein bisschen Ruhe gegönnt in Indien, ne? Zwischenstopp und haben dann Wellness gemacht. Um nochmal so durchzuschnaufen, bevor es weitergeht, wieder nach Großbritannien. Ja, bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass es alles gut geht und dass König Charles auch wieder so fit wird. Denn er hat ja noch seine Behandlung, also Stand heute. Und Prinzessin Kate ist mittlerweile durch. Am 10.09. kam dann das Video raus, dieses Image-Video. Da hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein, als dieses rauskam.
Doing what I can to stay cancer-free is now my focus. Although I have finished chemotherapy, my path to healing and full recovery is long, and I must continue to take each day as it comes. I am, however, looking forward to being back at work and undertaking a few more public engagements in the coming months when I can.
Ja, aber sie hat davor auch schon ein paar Sachen gemacht, Kate. Und sie war ja bei Tubing the Color. Das war das erste Mal, wo sie dann aufgetreten ist, im Juni. Damit hat er auch nicht so wirklich...
Hat man
so wirklich gerechnet? Und dann in Wimbledon war sie, da gab es Standing Ovation für sie. Also das war auch, da waren alle so, das ist so alles abgefallen von den Menschen. Und Staatsbesuch jetzt, als der Emir von Katar da war, war sie auch dort. Und das ist auch interessant, ne? Da haben sich Kate und Camilla den Job geteilt. Also Kate hat den Empfang übernommen, diese militärischen Ehren draußen, weil du ja angesprochen hattest, dass Camilla ja auch die Lungenentzündung kurz vorher ja auch hatte und es ihr immer noch nicht so super ging. Und am Abend hat dann Kate Pause gemacht, dafür hat dann Camilla das Staatsdiner gemacht. Da sieht man auch, da haben die sich sozusagen den Job geteilt.
Daran siehst du mal, wie großartig die sich verstehen. Es war dann auch so, dass Camilla, als die sich dann verlobt hatten, William und Kate, dass sie dann die Kate eingeladen hat zum Mittagessen und gesagt hat, komm, wir setzen uns jetzt mal zusammen hin und dann erzähle ich dir mal ein bisschen, wie das so ist, da einzuheiraten. Denn bei ihr war das ja selber auch noch nicht so lange her. Und die beiden Damen verstehen sich einfach sehr gut. Und ich glaube eben auch, dass die Kate einen sehr wichtigen Einfluss auf dieses Vater-Sohn auch Verhältnis hatte zwischen William und Charles und deshalb auch der William viel näher an seinem Vater dran ist und viel besser mit der Camilla umgehen kann. Denn natürlich hatte auch der William Schwierigkeiten mit seiner Stiefmutter. Camilla ist seine Stiefmutter und das war ein schwerer Weg auch für alle Beteiligten, das so zu akzeptieren. Aber er hat natürlich auch gesehen, dass sein Vater an Camillas Seite ein ganz anderer Mensch ist. Wenn man sich den anguckt, also auch die ganzen Bewegtaufnahmen, so nennen wir das beim Filmemachen, das Bewegtmaterial, das Archivmaterial, der Charles in den 70er, 80er, 90er Jahren, immer unbeholfen, immer zuckelt
so
der an sich rum, furchtbar und kann also auch keiner Kamera irgendwie in die Augen sehen und es ist nichts locker und es ist völlig unbeholfen, kommt er einem vor. Und das ändert sich halt massiv mit dem Jahr 2005, wenn er mit Camilla auftritt, weil es einfach so viel mehr Spaß macht, diesen Job zu zweit zu machen und er einfach angekommen ist. Der hat ja diese Frau sein Leben lang geliebt.
Ja.
Diese und keine andere. Mhm. Und was ich jetzt auch schön fand, irgendwie im Rahmen meines Filmes so richtig zu lernen, auch warum die nicht zusammengekommen sind damals. Mhm. Also die waren ja, hatten ja ungefähr 18 Monate lang eine Liebesbeziehung. Charles ist ja auch gut zwei Jahre jünger als Camilla. Und das macht in dem Alter natürlich noch sehr viel aus. Der war Anfang 20 und hatte nicht den Mut dazu, seine Eltern mit dieser Beziehung zu konfrontieren. Mhm. Also sie war ja nicht unstandesgemäß.
Nee, das stimmt.
Also sie kommt ja selber aus einer sehr guten Familie. Ihre Mutter ist aus aristokratischem Haus, der Vater ist ein sehr angesehener Offizier, auch aus begüterten Verhältnissen. Sie verkehrte in denselben Kreisen, also in eine höhere Tochter, die auch die im Prinzip alles mitbrachte.
Mhm.
Aber natürlich hatte sie auch ein gewisses Vorleben. Also es ist eine sehr lebenslustige Frau, die also auch schon Freunde hatte vor Charles. Also sie war eigentlich vielleicht zu reif,
ja, gut.
Sodass er sich nicht auch getraut hat, diese Frau seinen Eltern als seine Braut zu präsentieren. Er war halt auch noch erst Anfang 20.
Und keine Jungfrau, ne? Das war ja auch mal so das Thema. Muss Jungfrau sein?
Ach je,
ja, aber ich glaube, das meine ich ja damit. Wenn der Charles den Mut gehabt hätte, seine Eltern damit zu konfrontieren und zu sagen, es ist mir
nur
egal,
die oder keine. Ja, ja.
Aber so weit war er nicht. Also es ist gar nicht zu dieser Situation gekommen und dann ging er auf hohe See und sie traf ihre alte Flamme wieder und die waren, der muss ein irrer Kerl gewesen sein, dieser Andrew Parker Bowles. Das war eine On-Off-Beziehung, die sie früher auch schon mit dem hatte. Also die war immer mal mit dem zusammen, aber der war halt sehr beliebt bei den Damen, sodass der sich immer lange nicht entscheiden konnte, mit wem er jetzt... Und dann hatte aber Camilla den Antrag gemacht in der Zeit, als der Charles
weg war,
auf See war.
Oh,
und da hat sie gesagt, weil sie auch gedacht hat, klar, also ich meine, Charles, sie werde ich eh nicht kriegen.
Mhm.
Genau. Also wir wissen es ja alle, ne? Wir haben es auch schon mal gehört oder mehrfach, aber trotzdem, wenn du die dann so heute so siehst als ältere Menschen auch so, dann denkst du dir manchmal, nee, das war doch so nicht. Nein, die haben da kein Hop-on, Hop-off. Und Charles, der ist dann mal irgendwie dann mal schnell in die Wohnung gehuscht auf dem Nachhauseweg, weil der kam, das kann doch jetzt nicht sein, so, weißt du, aber...
Aber du meinst doch on-off auch mit Parker Bowles.
Ich meinte on-off mit dem Andrew Parker Bowles.
Ja, 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 absolut.
Aber das kannst du ja im Prinzip auch sagen für Charles und Camilla, denn die haben ja auch wieder zusammengefunden vor der Ehe mit Diana.
Diana, genau.
Und Camilla, dadurch, dass sie auch wusste, der Charles wird ja irgendwann heiraten müssen, hat sie ihm ja auch gut zugeredet zu der Hochzeit mit der Diana.
Sie war ja auch bei der Hochzeit dabei.
Sie war bei der Hochzeit dabei und sie hat ja auch versucht, irgendwie auch die Diana so ein bisschen vorzubereiten.
Genau. Gut, ich meine, wir wissen ja, wie dann auch die Klatschpresse es so gedreht hat, dass natürlich Diana die Gute war und Camilla die Böse, ne? Traurig, traurig, traurig. Aber jetzt ist eigentlich, sag mal, mehr oder weniger, was die Beziehung betrifft, alles gut. Aber nochmal, gerade so, was auch Kates Situation betrifft, Julia, würde ich auch gerne mal kurz drüber reden. Prinz William hat ja viele Termine dann auch nicht gemacht. Also hat auch mal Termine abgesagt, damit er sich um die Kinder kümmern kann. Also das hat sich ja auch verändert in diesem Jahr, ne? Also es war für ihn ganz klar, ich unterstütze meine Frau und kümmere mich auch mehr noch um die Familien.
Da hat natürlich auch zunächst mal jeder Verständnis dafür.
Klar.
Auf der anderen Seite, in einer Zeit, in der also auch diese Monarchie immer wieder hinterfragt wird, ist es halt auch wichtig, dass die zeigen, was sie machen. Ne? Also es ist halt, auf der einen Seite natürlich hatten die unheimlich die Sympathien auf ihren Seiten und großes Verständnis, aber dennoch müssen sie sich halt auch ständig rechtfertigen in dem, was sie tun und dass sie dieser Gesellschaft auch einen Nutzen bringen. Und dafür muss man sie halt auch sehen. Also das Königshaus war schon in einer sehr dramatischen Situation. Das musste halt eben durch die ganz wenigen Leute aufgefangen werden. Und das waren halt Camilla, Anne, Edward und seine Frau Sophie in erster Linie. Und da merkt man halt schon, dass das britische Königshaus, weil es ja doch auch ein sehr, ich sag mal, ein sehr großes Königreich ist, dünn aufgestellt ist. Vor allen Dingen eben in dieser jungen Generation. Also jetzt sind halt in diesem Jahr Kate und stückweise auch der William ausgefallen.
Ja.
Und dann war das halt nur die Generation von Charles, die da noch sehr dünn vertreten war. Die Camilla hat das großartig gemacht und auch die Geschwister von Charles. Aber man merkt dann schon, dass eigentlich so ein Harry, Harry und Meghan denen natürlich auch gefehlt haben.
Ja, absolut. Und Kate ist ja auch wieder aufgetreten zu ihrem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Das war jetzt bereits zum vierten Mal. Und sie schreibt ja dann immer auch einen Brief, es gibt ja die Einladung, dann gibt es einen persönlichen Brief. Und dieser Brief war dieses Jahr auch sehr, sehr persönlich. Und auch mit ja ihre eigene Geschichte in diesem Jahr nochmal mit so rein, hat reinfließen lassen. Und sehr empathisch und sehr emotional auch, weil normalerweise sind ja diese, ich sag mal, Weihnachtsbotschaften eher steifer, traditioneller. Und dieses Jahr hat sich da auch, also ich habe so das Gefühl, 2024 hat sich wahnsinnig viel verändert. Vieles war in Bewegung und auch zum Guten geändert, dass es nicht mehr so steif vielleicht ist, wie es vorher war. Ne?
Ja, diese Familie wurde ja auch irgendwie in den Grundfesten erschüttert. Mhm. Ne? Und gerade dadurch ist, dass es auch dann eben nicht nur den König persönlich traf, sondern eben auch die geliebte Kate, diese junge Frau, diese junge Mutter, die im Prinzip der Lichtblick ist in diesem Königshaus. Ja. Und das hat natürlich die Menschen total berührt, aber auf der anderen Seite eben halt auch dieses Königshaus in seiner Zerbrechlichkeit eben auch erschüttert.
Das stimmt, ja. Und dass Harry und Meghan fehlen, du hast es schon angesprochen, da sieht man in diesen Situationen dann auch, ne? Dass so dieses, die Jungen fehlen, da ist dann niemand sonst, ne? Das ist ja, die Kinder von Sophie und Edward sind viel zu jung.
Ja, und auch ein bisschen weit weg.
Ja, ja. Würde ich auch gerade sagen, ne? So.
Ja, also natürlich. Es gibt dann natürlich auch noch die Töchter vom Andrew, die ja auch echt ja, klasse die
haben
sind.
Auch, die haben auch einiges gemacht, die haben sich auch gezeigt, ne?
Aber das reicht halt nicht. Nee. Die sind halt eben dann auch so ein bisschen zu weit weg, finde ich, von der Familie. Familie,
absolut, ja.
Von der Kernfamilie. Ja. Und Harry und Meghan, wir kommen immer wieder auf dieses Thema.
Das stimmt.
Man kommt da eben nicht umher. Die fehlen, ja, weil sie einfach auch eben ganz andere Leute angesprochen haben und für ganz andere Themen standen und irgendwie dieses Bild dieser Königsfamilie komplettiert haben.
Mhm. Ja, und gerade in diesem Jahr, da hat man es besonders gemerkt. Ja.
Was hast du denn eigentlich zu essen mitgebracht, Annelie?
Ich mach kurz Teewasser an.
Achso, ja, ne, weil ich will noch mal so kurz reingrätschen. Zwischendrin. Ach Julia, du bekommst irgendwann nochmal was von uns hier rübergebeamt.
Mir macht das gar nichts.
Ja?
Ja. Ich würde eigentlich direkt lieber weiterreden, aber ihr wollt ja ein Päuschen machen.
Ehrlich. Ja, so, Chrissy Kahn, wenn du ihn siehst,
lächst
er will
schon.
Dann unbedingt was zu essen haben.
Guck mal, heute haben wir nicht das Queen-Handtuch wie sonst, sondern ein Handtuch mit Beefeatern drauf.
Genau, und ich dachte eher, dieses Rote passt jetzt eher so in die Zeit, Weihnachten.
Hast du das aus dem Tower mitgebracht, Annelie?
Das hier ist, Kensing-Palast.
Guck mal da.
Im Kensing-Palast gibt es auch.
Ah, den Tee wieder. Wunderbar.
Genau, da ist die Kate und William-Tasse.
Jetzt möchte ich mal so ein Beutelchen hier reinmachen. Die Kate und William-Tasse. Es gibt auch keine andere. Ich will auch keine andere. So.
Und ich war auch, als ich jetzt Anfang Dezember in London war, was ganz nett war, war ich ja bei der King's Foundation. Die ist bei Sloane Square in einer ehemaligen Militärkirche untergebracht. Und da waren die Bilder ausgestellt, die König Charles gemalt hat, diese Aquarelle. Und er kann richtig gut malen. Also er malt viel Landschaften und Häuser, aber er kann das richtig gut. Mhm. Und davon gibt es dann Lithografien, die kann man kaufen und das Geld geht dann in die King's Foundation rein. Und es war nochmal ganz
was
interessant.
Was Künstlerisches, ja.
Ja, also der ist wirklich begabt.
Kann eigentlich William auch malen?
Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ich weiß nur, dass Prinz Philipp selber auch, also Charles' Vater selber auch talentiert war. Mhm.
Und auch noch ganz interessant, was mir da gesagt wurde, war, dass die King's Foundation, die ist ja auch dafür da, auch zum Beispiel alte Handwerksberufe am Leben zu halten und eben Jugendliche auch in die Ausbildung zu bringen, die es nicht so leicht haben. Und zwar gibt es da auch einen Bereich Schreiner und dieser Bereich macht der Sohn von Prinzessin Margaret. Er ist selbst Schreiner und hat sozusagen die Schreinerei unter sich. Und da standen auch zwei Stühle, die in dieser Schreinerei gemacht worden sind. Hm. Fand ich ganz interessant. Die Stühle hätte man kaufen können übrigens.
Ja, gut, aber der Vater war ja auch ein Designer, ne? Interior Designer.
Ja, genau. Und er selbst ist Schreiner. Und in dieser Kirche war dann ein Pop-Up-Shop von Highgrove aufgebaut. Aha. Also alles, was man in Highgrove bekommt, bekam man jetzt dort.
Das hast du jetzt mitgebracht?
Nicht alles, weil ich bin dieses Mal nur mit Handgepäck gereist, was für mich ganz schrecklich ist, nach London mit Handgepäck nur zu reisen. Aber Chrissy Kahn.
Ja, das Schlimme ist auf dem Rückweg, ne? Wahrscheinlich, weil alles, was du da kaufst, kriegst du in dein Handgepäck nicht rein.
So, genau. Ich musste es war schlimm. Also ich konnte auch nicht alles kaufen, was ich gerne wollte, aber ich habe, guck dir das an.
Ah, Shortbread, aber Christmas Edition.
Ja.
Shortbread, okay.
Ja, von Highgrove und geht alles in die King's Foundation.
Ja, sehr cool.
Wir haben es endlich geändert, weil die Princess Foundation, jetzt haben sie endlich umgeändert in die
King's Foundation.
Und der Erlös geht an an diese Foundation.
So, jetzt gucken wir mal, was das hier kann. Oh, das sieht aus wie so ein...
Was denn?
Hundebrikett.
Ja, die kennst auch Shortbread, die sieht aus wie Shortbread.
Stimmt, ganz normale Shortbread. Stimmt, hast eigentlich recht. Ja. Sag du hast auch Hunger, da kenne ich dich gar nicht. Ah, was man, das geht so schwer. Oh, da ist doch noch was anderes.
Ja.
Ja, ich darf mich nur auf eins konzentrieren. Ja, wo ist es denn hier? Shortbread.
Es kann sogar sein, dass es ein bisschen Gewürze hat.
Ja, hat es. Es hat irgend so ein Weihnachtsgewürz.
Ja.
Es riecht,
Cinnamon.
Lebkuchen.
Cinnamon. Und Orange Oil. Ja. Also mit Orange und mit
Zimt.
Zimt
und Orange. Ja, cheers.
Cheers und?
Oh, schmeckt gut. Wie immer so mächtig. Das ist aber auch so ein richtiger Knochen, will ich mal sagen.
Hat auch ganz wenig Kalorien.
Nein, nur ein bisschen.
Ja, und noch eine Schokolade. Schau mal hier von Highgrove. Organic Chocolate Milk.
Sieht auch gut aus.
Ja, die machen wir gleich nochmal auf, dass du auch nochmal probierst. Silky Rich and Creamy Milk Chocolate. So was für dich, Chrissy Kahn.
Ah, irgendwie habe ich jetzt mit einer weißen Schokolade gerechnet, warum auch immer.
Wieso das denn? Wahrscheinlich, weil
die Verpackung ist weiß, dieser Schokolade.
Nein, so. Okay.
Wollen wir das auch nochmal? Oh, aber dieses Shortbread, das ist wie eine Mahlzeit.
Ja, das stimmt. Entschuldigung, Julia, dass wir dir jetzt was vorkauen. Das ist ja furchtbar. Du würdest ja gleich weitermachen. Du bist ja schon so im Flow.
Genau.
So.
Jetzt machen wir die Schokolade. Wir machen
die Schokolade nochmal. Schnell.
Komm.
Ja, man muss das runterstehen, obwohl...
Ja, dann können wir ja doch gleich zum Thema, weil wir hatten es ja schon vor unserer Tea Time angesprochen, gerade Prince Harry und Meghan.
Nö.
Doch.
Nein.
Und Harry war ja auch erst wieder vor kurzem in Großbritannien, in London, und hat sich nicht mit Charles getroffen, was ich wirklich schade finde, ne? dass da keine Zeit war. Ne?
Es ist so viel kaputt gegangen über die Vorwürfe, die der Harry erhoben hat in seinem Buch eigentlich in erster Linie. Also ich glaube, das noch schlimmer als die Netflix-Dokumentation war eben sein Buch, wo er doch sehr einseitig berichtet und die Vorwürfe, die er vor allen Dingen also auch der Camilla gegenüber macht. Ne? Das ist etwas, was den Charles und natürlich auch Camilla sehr verletzt hat. Er hat ja behauptet, Camilla habe Informationen über ihr erstes Treffen mit William durchgestochen an die Presse, bewusst, um selber besser dazustehen. Dass sie also quasi auf Kosten von William sich selbst irgendwie besser präsentiert. Und erstens war es nicht so und es wurde auch aufgeklärt, dass das eine Mitarbeiterin war aus dem Stab von Camilla, die daraufhin auch gekündigt hat, dass die halt darüber gesprochen hatte, dass sich Camilla mit dem William getroffen hat, damals 2005 oder wann das gewesen ist, vor der Hochzeit oder wahrscheinlich noch ein paar Jahre davor. Mit der Preisgabe oder mit dieser Behauptung, dass das von Camilla war, er hat es nicht richtig gestellt eben in seiner Biografie, sondern hat es so im Raum stehen lassen, was ja einfach eine Falschaussage ist. Damit hat er also auch seinen Vater so verletzt, weil Camilla ist einfach seine große Liebe. Und daran lässt er auch keinen Zweifel. Und das hat, glaube ich, viel kaputt gemacht zwischen Vater und Sohn. Mhm. Und natürlich die vielen anderen Anschuldigungen auch.
Mhm. Ja, na
klar. Da sind ja auch viele Spitzen von Harry gekommen gegenüber der Kate. Und obwohl Kate eigentlich für ihn immer irgendwie eine ganz wichtige Vertraute auch war, hat er ja also auch Richtung Kate geschossen. Und das ist halt sehr problematisch.
Das hat er zerschnitten.
Aber passt auch wieder nicht in das Bild, was wir gerade wieder von Camilla ja eigentlich so hatten. Ne? So wie positiv, wie sich das so harmonisch so gefügt hat mit dem Rest der Familie einfach. Und dann kriegt sie ja so diesen Dämpfer von Harry.
Man muss ja schon, ich kann ja den Harry, man kann ihn ja auch verstehen. Diese Geschichte mit seinen Eltern, die Ehe, die kaputt gegangen ist, der Ehebruch, den Charles mit Camilla begangen hat und dann diese ganze dramatische Entwicklung, der Rosenkrieg in der Öffentlichkeit und dann dieses dramatische Ende seiner Mutter. Da kann man ja den Harry auch total verstehen. Aber Camilla war halt nicht die Böse in diesem Plot, sondern sie ist eine der Akteurinnen, aber sie ist einfach kein böser Mensch und sie ist hat sehr vorsichtig versucht, also auch mit sehr großer Rücksicht auf Charles und seine Söhne, hat sie sich ja zum Beispiel nach dem Tod von Diana komplett zurückgezogen.
Ja, genau.
Sie hat über ein Jahr ihr Haus nicht verlassen, weil sie natürlich also auch belagert wurde von Paparazzi und auch sehr unangenehme Erlebnisse gemacht hatte, wenn sie in Öffentlichkeit aufgetreten war, sodass sie halt die ganze Zeit eigentlich nur zu Hause war. Und in dieser Zeit hat sie eine sehr innige Zeit verbracht mit ihren Kindern und eben auch mit ihren besten Freundinnen. Und das sind auch so die Faktoren, und ihren Geschwistern auch ganz wichtig, diese Faktoren, die halt sie auch, glaube ich, die ihr unheimlich viel Stärke und Sicherheit gegeben haben, Also sie hat einen Inner Circle mit ihren beiden Kindern, ihren Geschwistern. Der Bruder ist leider gestorben, aber eben ihre Schwester Annabelle und ein paar Freundinnen, die ihr einfach enorm viel Sicherheit gegeben haben, mit denen sie halt so ehrlich sein kann. Und die gibt es seit dieser Zeit bis heute, diese Freundinnen auch noch. Und zwei, drei von denen sind auch jetzt ihre, ich sag mal, Hofdamen, obwohl es Hofdamen ja nicht mehr gibt.
Ja, genau. Aber die sind immer noch da, ja.
Aber sie, also die, genau, offiziell gibt es keine Hofdamen mehr. Das nennt sich jetzt Queen's Companions, also Begleiterinnen der Königin. Aber das sind halt ihre Buddies. Ne?
Ja, genau. Ah,
das klingt auch noch ein bisschen enger dann irgendwie.
Ja. Und die Schokolade.
Ja, sehr gut, sehr gut. Die schmeckt eher wie so eine dunkle Schokolade, finde ich. Aber ist Vollmilch, ne? Also deswegen ist es nicht schlecht, muss ich sagen.
Also für eine britische Schokolade ist es mal ganz gut.
Sehr, sehr gut.
Mhm. Aber nochmal, um auf den Harry zu sprechen kommen. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das Verhältnis jemals irgendwie normalisieren soll zwischen Vater und Sohn. Natürlich bleibt er immer der geliebte Sohn.
Ja, aber trotzdem.
Also aber es ist viel kaputt gegangen. Und die Queen hatte ja immer gesagt, als sie noch lebte, in ihren Statements, Harry und Meghan bleiben immer geliebte Mitglieder der Familie. Sie sind ja keine Mitglieder des Königshauses mehr gewesen, aber der königlichen Familie. Und ich glaube auch, dass das so ist. Harry bleibt natürlich ein geliebtes Mitglied der Familie, aber es ist so viel Vertrauen zerstört worden. Und
und ich meine, dass das wieder aufzubauen, das braucht, also ich weiß gar nicht, was er da machen müsste, dass das wieder klappt. Und gerade wenn er weg ist, also diese Distanz natürlich auch.
Also mit Meghan geht es auf keinen Fall, weil ich glaube, dass das lässt sich nicht irgendwie integrieren.
Nee, und gerade wo du das auch ansprichst, es gab ja die ganze Zeit jetzt auch diese Scheidungsgerüchte und so. Und jetzt hatte sich ja dann Harry geäußert in New York bei einem Termin, hat gesagt, wir werden mindestens schon 11 Mal geschieden, aber da ist noch alles okay. Und das ist wieder das andere Thema, weil wahrscheinlich es auch wieder so langweilig ist, dass Harry und Meghan einfach nur in Kalifornien leben, ihre Familienleben haben. Und also für die läuft es aber auch nicht so gut, ne? Also diese Marke, diese American Riviera Orchard, was da die Meghan ins Leben rufen wollte, ihre eigene Firma, hat auch nicht geklappt. Also
das aber ich komme, so das bringt mich immer wieder auf den Punkt, wo ich sage, Kinder lernt was Anständiges. Also eben auch die Königskinder.
Ja.
Weil ein Harry, ich sag mal, der hätte jetzt Polo-Lehrer oder Physiklehrer oder keine Ahnung, Heilpraktiker oder was man auch Großartiges machen kann oder eben Stuckateur oder Restaurateur. Es gibt ja viele künstlerisch Begabte.
Schreiner.
Ja, eben künstlerisch Begabte oder handwerklich Begabte Mitglieder in der Königsfamilie.
Ja.
Es ist ja so viel machbar.
Ja.
Und da ist eine Chance verpasst. Und ich glaube, das sind auch die Lehren. Es wird sehr spannend sein, wenn eines Tages also William und Kates Kinder auf den Weg gebracht werden, welche Ausbildung die bekommen.
Ja, das stimmt.
Jetzt muss ich euch aber mal kurz unterbrechen. Anli, ich muss, du weißt, Termine, die Redaktion und es ist ja immer so ein bisschen das, ne?
Du bist jetzt weg, ne?
Ja.
Muss ich mit Julia dann diesen Podcast zu Ende machen, alleine
zu Ende machen, aber ihr seid ja eh bei Harry und Meghan, du weißt, es ist nicht mein Leib- und Magenthema. Ich habe euch jetzt interessiert zugehört und das Essen gerne mitgenommen.
Das glaube ich dir, ja. Physikant, mach's mal ganz gut.
Ja,
ich mach mich wieder. Ich wünsche dir einen guten Rutsch, ne?
Ja, danke schön. Ach, das wünsche ich euch auch.
An dieser Stelle, ne?
Aber Julia, it was so nice. the whole year, sagt man das so? Ich glaube schon, ne?
Ja. Nein, war schön, muss ich auch sagen. Und alles Gute fürs neue Jahr. Krassi.
Dankeschön, danke gleichfalls. Ich freue mich auf viele neue spannende Podcast-Folgen.
Wir sehen uns auch. Ja.
Mach's gut.
Yes. Tschüss.
Bis dann, Physikan.
So, ciao.
Ciao.
Ihr hört die Tür.
Ja.
Wenn ich hier rausgehe, wieder auf.
Ach, so. Also, liebe Julia, jetzt ist Chrissy Kahn weg und im Endeffekt, eigentlich haben wir auch vieles besprochen und ja, ich meine, in der Familie gab es auch noch die Krebserkrankung von Fergie, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also sie hat auch, ja, zwei Schicksalsschläge, Hautkrebs und Brustkrebs. Also sie hält sich irgendwie auch im Hintergrund, aber man sieht sie trotzdem immer mal wieder und sie tut Gutes, sammelt Spenden für irgendwelche wohltätigen
und kassiert selbst. Ich glaube, dass sie eine klasse Mutter ist und eine klasse Großmutter, aber das ist halt ein Bezahl-Royal. Ne?
Natürlich.
Also, der gibt's dir Geld und dann tritt die auf.
Aber dann
und
ist sie
ja
da.
Noch nicht mal Royal, das muss man ja zu sagen.
Aber sie tritt auf, aber dann mit ihrem Namen kann sie trotzdem wiederum Geld generieren. Also von daher macht sie schon auch Gutes, sagen wir jetzt mal so, für sich und für andere.
Ja, das ist ja auch wichtig, mit ihrer Prominenz, dass sie das auch nutzt, um den Fokus auf bestimmte Themen zu lenken.
Genau.
Weil du gerade sagtest, Fergie, die hat dann mit ihrer Krebserkrankung und so in der Familie, was die für Schicksalsschläge haben in der Familie. Und Eine Sache, die mir halt auch besonders nahe ging, weil ich ihren Vater sehr gut kenne, die Lady Gabriella Windsor, also eine Cousine zweiten Grades von William und Harry, die ihren Mann verloren hat, weil er sich das Leben genommen hat. Und das ist halt ein ganz junges Paar gewesen. Mhm. Die waren frisch verheiratet und die große Liebe. Ja. Und das kam halt auch für sie vollkommen überraschend. Die haben, ich sag mal, Gott sei Dank noch keine Kinder. Aber, und sie wird hoffentlich auch irgendwann mit der Zeit wieder glücklich werden. Ich war ganz froh, als ich sie jetzt gesehen hatte bei den Christmas Carols
in der Westminster Abbey.
In der Westminster Abbey im Dezember jetzt. Das war schon schön, dass sie da auch wieder aufgetreten ist. Und ich glaube, dass sie halt auch in dieser Familie sehr aufgefangen wird. Ja. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu William. Mhm. Sie war in Ascot dabei. Mhm. Und
sie ist zurückgezogen in Kensington Palast. Also
zu den Eltern.
Lebt sie.
Mhm. Das ist ganz nett. Ich war da mal und ich war eben halt bei ihren Eltern zu Hause für einen Film über die Romanovs. Das ist schon ein paar Jahre her. Und dieser Kensington-Palast, wenn ich das nur mal unseren Podcast-Zuhörern erzählen darf, den kann man ja, einen Teil davon kann man besichtigen vorne. Und im hinteren Teil sind also die privaten Apartments.
Ja, genau.
Und da wohnen ganz viele Mitglieder der Familie. Eine Zeit lang haben ja Harry und Meghan auch da gewohnt. Und William und
Kent
Kate.
Wohnt da.
Genau, der Duke of Kent und Prinz Michael von Kent eben mit seiner Frau. Das ist eben der Vater von der Gabriella. Und Zuschauer, die es noch kennen aus den 90er Jahren, das ist so ein bisschen wie Melrose Place. Also das ist so eine wie so eine Wohnanlage.
Ja,
halt, aber im Stile des Kensington-Palastes. Mit so Hausscheiben und verschiedenen Eingängen und kleinen Gartenabschnitten auch. Also da hat jeder halt auch so seine Gartenparzelle. Und es ist total nett. Also vorne hast du diesen ganzen großen repräsentativen Bereich, wo Queen Victoria geboren wurde und so. Und hinten hast du eben diese Parzellen, wo es halt sehr familiär zugeht. Und das sind auch, das ist so ein bisschen wie so Townhouses. Also bei den Kents zu Hause, das ist wie so eine kleine Hausscheibe, total gemütlicher. Und darüber hatte ich ja diese Familie kennengelernt. Und das hatte mich dann irgendwie doch sehr bewegt, auch was die eben halt auch die erweiterte Königsfamilie, was da noch so passiert ist in diesem Jahr.
Und es kam ja auch raus im Laufe jetzt des Dezembers, dass die Todesumstände und auch Achtung, man muss ja sagen Triggerwarnung, weil er hatte ja Depressionen und Schlafstörungen und hat ja auch Medikamente genommen. Und es kam dann jetzt raus in diesem ärztlichen Bericht, der ja öffentlich ist, dass wohl diese Medikamente, der wurde umgestellt auf ein anderes Medikament und dass das wohl dazu geführt hat, dass er sich wohl umgebracht hat.
Oh Gott.
Hat aber auch gerade Gabriella auch öffentlich machen wollen, um einfach also Menschen zu warnen, also die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Und dieser Bericht kam ja jetzt erst dann raus und was auch wichtig ist.
Und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, eben dieses, die Bedeutung, wenn sowas in dieser Familie passiert, was die damit halt auch in Bewegung setzen können, wenn sie auf Themen aufmerksam machen. Wir hatten darüber gesprochen, Kate mit ihrer Krebserkrankung, Charles mit seinem Aufruf zur Früherkennung zu gehen, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen oder eben halt der Umgang mit mentalen Schwierigkeiten und Depressionen. Ich finde, das ist ganz, ganz was Wichtiges, auf solche Themen aufmerksam zu machen. Und in eben diesem, wir haben ihn vorhin schon mal Imagefilm genannt, dieser Film, das Video, das herausgegeben wurde, nachdem Kate ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte, da blitzten dann also auch immer so Momente auf, wo sie dann mit den Middletons, also mit ihren Eltern,
am Tisch
William
sitzen.
Und Kate mit den Kindern und ihren Eltern am Tisch sitzen und ein Gesellschaftsspiel gespielt haben.
Ja.
Und ich glaube, dass die Rolle von Herrn und Frau Middleton darf man nicht unterschätzen, welche Bedeutung die haben. A, natürlich für Kate und die Kinder, aber auch für den William hatten. Also als der kam ja nun aus einer sehr dysfunktionalen Familie und kam in dieses sehr liebende Elternhaus der Middletons. Und die haben natürlich auch mit ihrem James, also Kates Bruder und seinen Depressionen und so, haben die ja auch viele, viele Themen und Probleme. Und klar, immer wenn irgendwas dergleichen an die Öffentlichkeit kommt, ist das ja auch wichtig für die Menschen, um sich mit denen identifizieren zu können, dass die natürlich auch durch solche Krisen durch müssen.
Ja, na klar. Und ich meine, auch gerade die Mutter hat ja auch viel aufgefangen, ne, in der Zeit, gerade was auch die Kinder betrifft. Also die Enkelkinder dann, ne, die drei, hat auch viel, viel übernommen und war da. Ja, dann sage ich mal, das war Teil 1, das war der britische Jahresrückblick. Und natürlich gibt es einen Jahresrückblick. Jahresrückblick ja über die anderen Königshäuser, weil darüber müssen wir auch reden, Julia. Ne? Da gab es ja auch einiges zu berichten.
Ich finde, es war viel los, von Skandinavien bis Spanien und Benelux. Also ich freue mich, wenn wir darüber reden.
Und da dachte man, wird ein ruhiges 2024. Ne? Also dachte ich mal, ein kleiner
Cliffhanger. Es stand irgendwie nichts an.
Nee. Genau, dachte ich auch noch, bis Silvester kam, 31.12.2023. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge. Ja?
Ja, gerne.
Also, liebe Julia, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Und liebe Podcast-Fans, danke fürs Zuhören. Diese XXL-Jahresrückblick-Edition. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, zuzuhören, wie es mir Spaß gemacht hat, wieder Julia mit dir aufzuzeichnen. Es ist mir immer wieder eine große Freude und ich freue mich auf Teil 2 des royalen Jahresrückblicks. Wir hören uns.
Macht's gut.
Tschüss, Julia.
Ciao, ciao.
Das war der royale Jahresrückblick.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Es ist
eine große Freude,
dass es auch im neuen Jahr weitergeht. Happy Royal New Year. Cheers to you all. Cheerio, Miss Annelie.
Cheers!